Cloud Cuckooland, Avantgarde in Spaces.
Jetzt kommt die Folge 17 mit der wunderbaren
Eva Seber oder Rosa Erdmann.
Und Rosa Erdmann, nicht oder? Und?
Und dem wunderbaren Professor Jan Grossart. Professor Dr. Jan Grossart.
Vielen Dank, sehr freundlich, danke.
Wir lassen nicht nach und bleiben weiter an einem Thema dran, das sich zurzeit mindestens in einer Stagnation der allgemeinen Aufmerksamkeit befindet. Die sogenannte Sau wird aber alle Jahre wieder durchs Dorf getrieben. Wir werden das Thema nicht los, obwohl es schon mehrfach totgesagt wurde, viele genervt sind, meinen, es sei doch jetzt final alles in sehr trockenen Tüchern der gesetzlichen Regulierung und glauben, damit sei es nun endlich abgeschlossen. Ließe sich nach Vorschrift umsetzen und man könne sich dringenderen Themen zuwenden, wie sie die wirtschaftliche, politische Situation, der Nutzer- oder Konsumentenwille gerade vorgeben. Wir aber, wir lassen es nicht aus. Es geht um Nachhaltigkeit.
Und dazu haben wir Jan eingeladen. Und normalerweise stelle ich ja jetzt unseren Gast immer sehr ausführlich vor. Und da gibt es auch viel vorzustellen, Jan. Also du hast beeindruckend viel gemacht in deinem beruflichen Leben bisher, finde ich. Aber bei mir hat sich ein Satz verfangen im Vorgespräch, dass ich eins aus dem anderen immer entwickelt hat. Und nur das kannst du erzählen letztendlich. Und deswegen so vielleicht in 5 Minuten mal die wichtigsten Stationen deines beruflichen Lebens. Und wie hat dich das eine zum anderen gebracht? Und was ist vielleicht deine nächste Station?
Ja, dann würde ich annehmen, dass mein berufliches Leben insofern das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, vor allem jetzt interessant sein könnte. Ich frage mich, wie lange ich zurückgehen sollte und gehe mal zurück in die frühen 2010er Jahre, so das Jahr, oder 2008, 2009 sogar schon, da hat es eigentlich angefangen. Und ich war damals Reporter bei der FAZ, habe so mehr oder weniger aus Zufall oder Neugier einen Selbstversorger kennengelernt oder ich habe von dem gehört, wirklich zufällig, also eine Freundin von mir ist mit ihm, mit seiner damaligen Freundin, mit der Mitfahrgelegenheit Blablacar oder so gefahren und hat erzählt, da gibt es jemanden, der ohne Strom und ohne Wasser lebt und hat 2 Hektar Land und eine Kuh. Und ich war überhaupt nicht so ein Nachhaltigkeitsfreak irgendwie. Es gab damals, glaube ich, Lohas, die mit wenig und nachhaltig leben wollten. Und diese Lifestyles war gar nicht so sehr meins. Ich war einfach neugierig und bin dann zu dem hingefahren und habe gesagt, ich würde gerne dich kennenlernen, über dich schreiben. Und dann hat er gesagt, ja, okay, mach mal, aber nicht einen halben Tag, sondern eine ganze Woche. Dann arbeitest du mal schön mit, machst das ganze harte Leben auch mal mit. Und isst halt meine runzligen Äpfel und meinen Käse vom letzten Jahr und was da so ist. Ne? Und so, das war für mich ein mega eindrucksvolles Erlebnis. Hat mir ganz viel Fragen mitgegeben und an den Fragen arbeite ich irgendwie seitdem. Das ist ja schon fast seit 20 Jahren. Das führte dann weiter zu verschiedensten Artikeln für die FAZ, später für andere Zeitungen. Ich bin dann parallel in die Wissenschaft meandert, habe eine kulturwissenschaftliche Dissertation geschrieben. Da ging es um die Vergiftung der Erde als Metapher. Das ist eine uralte Figur der Rhetorik in den Umwelt- und Ökologiediskursen. Das findet man schon im 19. Jahrhundert. Man findet es aber auch immer wieder. Und wie Rosa, wie du auch gesagt hast, wie so Zyklen. Das ist zwar nicht, würde ich nicht sagen, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, aber es kommt in unterschiedlicher Form wieder, verschwindet wieder. Und habe mich so ein bisschen mit den sprachlichen, metaphorischen Erscheinungsformen von ökologischer Krise, Thematisierung ökologischer Krise beschäftigt. Dann ging es weiter über verschiedene Stationen. Ich will jetzt auch nicht zu lange irgendwie sprechen, aber du hast ja gesagt 5 Minuten. Wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, dass ich dann mich lange so mit Flächennutzung, agrarischen Themen beschäftigt habe und seit 5 Jahren für die Hochschule Biberach, das ist zwischen dem Bodensee und Ulm, verbinde ich das, also die Frage, womit, was wächst auf der Fläche und was wird draus am Ende, die verbinde ich mit Baustoffen, mit der Architektur, mit zum Beispiel, kann man ja mit Stroh, Hanf und anderem auch wunderbare Häuser bauen.
Super, super schön, dass du da bist. Und erstmal, Rosa, danke für den tollen Wein, den du wieder besorgt hast. Vielleicht stoßen wir dann auch einmal an.
Wir können gerne anstoßen. Ich muss aber berichtigen, zum Wohl. Wir haben schon mal probiert. Wir wissen schon, dass er wunderbar ist.
Zum Wohl, ja. Hat den eine Wein Bernsteinfarbe. Wie heißt
schön, der? Ne? Den Wein habe nicht ich besorgt, sondern der Toast geht jetzt an Rusbe, der mir diesen edlen Tropfen geschenkt hat. Und mal gucken, wie der Podcast wird. Dann hat der Rusbe auch Anteil daran, wenn es gut wird.
Sehr gut. Und während wir den so trinken und genießen, würden wir dann auch auf Karl mal hören, was der zu sagen hat aus der Zukunft zu diesem Thema.
Karl, die Stimme der Zukunft.
Ist Geld wichtiger als die Natur? Kommen wir Menschen nicht aus der Natur? Wenn nicht, woher kommen wir dann? Wenn wir Teil der Natur sind, zerstören wir uns doch selbst, wenn wir sie nicht beschützen? Warum sprechen so viele über Nachhaltigkeit wie über eine Mode, die nicht mehr im Trend ist? Sind Bäume nur wertvoll, wenn man daraus Waren produziert? Wissen Pflanzen und Tiere, dass sie schön sind? Wofür brauchen wir eigentlich Ästhetik? Wenn die Natur schön ist, ist doch alles schön.
Jan, ich fange einfach mal ganz direkt an. Man hat ja den Eindruck, Nachhaltigkeit muss man sich leisten können. Es ist ein Thema, es war ja mal ein paar Jahre sehr en vogue. Viele Unternehmen haben alles danach ausgerichtet. Wobei ich sagen muss, ich arbeite ja mit internationalen Unternehmen. Man hat schon immer aus dem Ausland, gerade aus China und Amerika, ein bisschen verwundert geguckt, mit was für einer Vehemenz man das aus Europa umgesetzt hat. Aber muss man sich das leisten können?
Also, dass jetzt die Nachhaltigkeit, das Interesse an der Nachhaltigkeit so abgeebbt ist in den letzten 3 Jahren, das kommt ja zumindest parallel mit einer Wirtschaftskrise, mit Preissteigerungen, mit, sagen wir mal, diesen Sorgen, aber auch Fakten der Deindustrialisierung oder der langen Verlustes von Industriearbeitsplätzen und der ganzen schwierigen geopolitischen Lage. Und von daher scheint es zumindest vielen so zu erscheinen, dass es wie so ein Thema für gute Zeiten ist, oder man muss sich leisten können, so viel Zeit für kritisches Nachdenken über Produktion, Lebensweisen, Ernährungsweisen, Wohnformen zu haben. Vielleicht haben wir aber auch nur dann so über Nachhaltigkeit geredet, und das war vielleicht, der Michael Braungart, ein ganz bekannter Schriftsteller, würde ich fast sagen, er ist wirklich sehr poetisch, aber ist auch Naturwissenschaftler, hat ja zum Beispiel schon seit 20 Jahren das vehement kritisiert, wie wir mit der Nachhaltigkeit irgendwie das so zum so moralischen oder zu so einer Quasi-Religion machen. Er hat immer gesagt, das ist eine Art säkularisierter Protestantismus oder so ähnlich, und wir betreiben das mit einem merkwürdigen Eifer und so weiter. Vielleicht ist es eher das Problem gewesen, dass die Wirtschaftskrise auch dann für den einen oder anderen den Anlass war, endlich mal mit dem nervigen Zeug irgendwie das mal wieder in den Schrank zurückzulegen.
Vielleicht ganz denk,
Ganz kurze Anmerkung, wer Michael Braungart ist. Das ist der Vorreiter eigentlich für Zirkulärwirtschaft. Ne? Also
Cradle
der hat,
to Cradle.
Ne, Cradle to Cradle sich intensiv damit beschäftigt, war auch bei Naturvölkern, ja.
Ganz, ganz spannender Autor, der war nie so richtig in der deutschen Nachhaltigkeitsszene gut angesehen. Der hat zwar tolle Professuren gehabt in Rotterdam, in Lüneburg, hat das sein Cradle to Cradle, sein Buch ist, das hat er zumindest gesagt, ich glaube es auch erstmal jetzt in USA, in China, das am meist gelesene eines deutschen Autors nach Karl Marx, so hat er mal gesagt. Und er ist international eigentlich so die größte Persönlichkeit der Nachhaltigkeitswissenschaften aus Deutschland, aber hier irgendwie, ja, so in, also zumindest war er jemand, der immer mit dem Begriff der Nachhaltigkeit total kritisch war. Also er selbst spricht nur distanziert von Nachhaltigkeit. Er spricht von Kreislaufwirtschaft, von Cradle to Cradle, der Trennung von Biosphäre, von Technosphäre, Langlebigkeit der technischen Bauteile und so weiter.
Ich habe das Gefühl, dass ich beobachte diese Wellen ja aufgrund meines hohen Alters nun auch schon seit längerem. Und wir werden das Thema garantiert nicht los, weil es gibt Ursachen für dieses Thema. Es ist keine Mode, die der Mensch kreiert, weil er sich langweilt, sondern wir sind immer wieder mit den Auswirkungen konfrontiert, die eine mangelnde Nachhaltigkeit verursacht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns sehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben in den letzten Jahren. Ja, richtig. Aber eben Nachhaltigkeit nie als ein agiles, um wieder mal ein Buzzword einzuwerfen, agiles Konzept verstanden haben. Weil man erreicht die Nachhaltigkeit nicht. Und das, was man an Konzepten hat, die muss man verändern. Und das macht es für viele schwer. Nachhaltigkeit ist ein schweres Konzept, weil man muss immer wieder neue Entscheidungen treffen. Man hat den Zustand nicht erreicht, sondern es wird sich wieder was verändern und man muss wieder neu entscheiden und wieder neue Wege suchen. Und mit der Technokratisierung und auch mit der Standardisierung wird eigentlich dem eigentlichen Gedanken und den grundlegenden Ideen oft widersprochen, ja, weil irgendwas wird dann bestimmt, dann bleibt es so und wenn die Ursachen sich ändern, kann man nicht mehr irgendwie mitgehen. Siehst du das auch so? Kennzahlen wäre ein.
Genau, das würde ich so ähnlich sehen. Also ich würde annehmen, bisschen Libido, bisschen gehört auch dazu. Es muss irgendwie Freude machen und schön sein und ästhetisch und natürlich, es gibt, sagen wir mal, Nachhaltigkeit, das ist ein Wort, das ist 250 Jahre alt oder älter und natürlich ist da ganz Verschiedenes mit gemeint gewesen. Wer das in welcher Zeit, wie verwendet das Wort und so. Und mit der Mode, ich glaube, da ist ein Problem, dass es eine Mode war. Dadurch, dass es eine Mode war, ein Lifestyle-Thema, auch ein Distinktionsthema. Ne?
Bei den Lohas vor allen Dingen.
Die schon, aber dann auch so die letzten 10 Jahre, das hat Andreas Reckwitz, der Soziologe, auch geschrieben, fand ich sehr überzeugend, dass im Grunde gewisse Milieus oder so eine obere Mittelschicht sich distinktiert hat. Im Grunde kann man sich, und das ist natürlich dann, Eva, wie du gesagt hast, kann man sich's leisten oder nicht. Ne? Und da wurde im Grunde die Nachhaltigkeit so einem weiteren Bedeutungshorizont irgendwie rausgerissen, ne? Und ein bisschen fragwürdig eben auch. Ja? Und ich würde sagen, es gibt sowas, eine positive, gefühlte Nachhaltigkeit. Da haben wir vielleicht ein Gespür, was ist ein biologisches Wohnen, ökologisches Wohnen, Architektur, eine nachhaltige das Leben. Das kann ja durchaus mit attraktiven Bildern verbunden sein, ist natürlich auch ein bisschen unter die Räder gekommen eines ziemlich, ziemlich mittlerweile professionellen Zertifizierungs- und Bewertungs- und Professionalismus irgendwie. Das will ich gar nicht, das muss vielleicht so sein, das hat vielleicht auch Gutes bewirkt. Ich möchte nicht grundsätzlich dagegen was sagen, aber ich denke schon, das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja, nachdem wir vorher lange eine gewisse Beliebigkeit hatten, es wurde immer mit diesem sogenannten Drei-Säulen-Modell operiert, ökologisches, soziales und ökonomisches. Und bei Wirtschaftsentscheidungen wurde dann immer abgewogen und komischerweise wurde meistens zugunsten der Ökonomie entschieden. Dann fiel halt manchmal ökologisches oder soziales hinten runter. Und durch diese Zertifizierung und durch die Regulatorien wurde dem entgegengewirkt, dass man sagt, man braucht jetzt irgendwie was objektiv nachhaltig ist, dass man es beurteilen kann und diese Willkür da rauskommt. Man hat dieses Drei-Säulen-Modell ja aufgehoben, weil irgendwie klar wurde, dass immer zugunsten der Ökonomie entschieden wird und dass die realen Kosten, die der Verzicht auf Nachhaltigkeit bedeuten, dass die, wenn die entstehen, dass sie eben von der Allgemeinheit getragen werden, weil sie aus einem Budget herausgenommen sind. Also ein Unternehmen, was irgendeinen Umweltschaden anrichtet, die Folgen davon trägt nicht das Unternehmen, deswegen hat es nicht in seinen Kostenrechnungen inbegriffen, um es mal grob zu sagen. Ja, da haben eigentlich die Regulatorien Gutes bewirkt, aber damit darf es ja eigentlich nicht bleiben, speziell in der jetzigen Situation, oder? Wo führt das hin?
Vielleicht ja. Das Drei-Säulen-Modell ist ja nicht ganz tot. Also wenn man sich so Zertifizierung von Gebäuden zum Beispiel anschaut, also Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zertifiziert ein Hochhaus in Frankfurt oder so, ne? Und das ist dann Platin oder so oder Gold und super nachhaltig. Da ist natürlich die Ökonomie mit drin und gleichgewichtet wie mit den sozialen Faktoren, aber das ist dann halt zum Beispiel, fährt da die U-Bahn 5 Minuten in der Nähe oder 10 Minuten, das sind dann so, ja, sind dann Standortfaktoren, ist alles ein bisschen fragwürdig und vor allem ist es unübersichtlich für Nicht-Expertinnen. Das ist also, die Kataloge sind 600 Seiten lang, ne? Und da hat man eine Menge von Faktoren. Vielleicht muss das so sein. Die Nachhaltigkeit eigentlich hat 2014 mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen so ihren Höhepunkt irgendwie erreicht auf dieser politischen oder wie man sagen würde Governance-Ebene. Man steuert das herbei, die bessere Welt, ne? Und wenn man steuern will, dann muss man es eben auch messen. Von daher, aus dem Dilemma kommt man nicht ganz raus. Man kann das, finde ich, gar nicht grundsätzlich jetzt kritisieren.
Wobei wir es in Deutschland natürlich perfektioniert messen, ne?
Ja.
Also es ist
schon fast komisch, ne? Das ist schon fast komisch. Dann, wenn man sich wirklich also da muss man schon lachen, was wir eigentlich machen. Zum Beispiel der Einfallwinkel von dem Sonnenlicht in ein Fenster, in Grad, ja, am Tag, am 31.09. und 3. und solche Dinge. Man kann eigentlich gerade lachen. Das kann man also Kindern nicht mehr erzählen und irgendwie Laien und normalen Menschen, die vielleicht ein Gefühl dafür im Bauch haben, was Nachhaltigkeit ist, da passt das eigentlich dann nicht an.
Wir es überdreht?
Wir überdrehen es, wir übermessen es und wir verlieren das Wichtige dabei eben aus den Augen möglicherweise.
Weil das Wichtige sich verändert und nicht messbar ist, oder?
Weil das Wichtige nicht bewertbar ist in diesem Sinne, nicht quantitativ rein, sondern weil es narrativ ist. Es geht um Geschichten, um Geschichtsverbundenheit. Wie haben wir welche, auch eine kulturelle Identität, eine persönliche biografische Geschichte, Zukunftsprojektion, Zukunftserwartung. Es geht um den ganzen ganz breiten Rahmen. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wer wollen wir sein? Letztlich als wer sehen wir uns als Menschen? Und das sind natürlich weite Felder, aber auch ganz einfach beantwortbar. Da muss man auch nicht komplizierte Dissertationen dazu geschrieben haben. Das ist eigentlich ein sehr verbindendes Konzept, aber eben es ist fast wie ein Dilemma oder wie eine Tragik, würde ich sagen. Wir wollten das alles besonders gut steuern und messen und dann dabei ist uns das Pferdchen, was wir geritten haben, irgendwie zusammengebrochen oder hatte keine Lust mehr, aus lauter Langeweile weiter zu galoppieren.
Ja, und es ist auch irgendwie schon sehr abstrakt und so lang. Ne? Also ich meine, wenn man sich anguckt, das Pariser Abkommen, das, was dort festgelegt wurde, auch als Zielstellung, die 2 Grad, ne, bis 2050 klimaneutral oder kein CO2-Ausstoß mehr. Das ist natürlich irgendwie auch für Menschen, die im Jetzt leben und auch in 3-Jahres-Zyklen denken, ist das natürlich wahnsinnig abstrakt. Ja? Also einmal ist es ja schon ganz gut geglückt global. Das war ja, als wir das Thema Ozonschicht hatten und uns darauf geeinigt haben, 87 meine ich war das, dass wir FCKW und eben diese Stoffe verbannen. So, das hat ja funktioniert. So, das Ozonloch geht zu. Ne? Also wahrscheinlich wird das in der Arktis 2040 wieder in der Ursprungsform sein, dann Antarktis bis 2060. Das ist ja eigentlich ein Positivbeispiel. Warum hat es da funktioniert und warum funktioniert es vielleicht beim CO2 nicht?
Genau, da hat es funktioniert, weil es technische Alternativen gab, die ökonomisch nicht dramatisch schlimmer, teurer waren. Und beim CO2 ist es eben viel komplizierter. Und eigentlich ist das zweite Kapitel, ich habe jetzt irgendwie nur 2014 die Nachhaltigkeitsziele, das war so der Höhepunkt. Im Grunde ist Nachhaltigkeit ein ganz, ganz krasses politisches Kompromisskonzept. Also irgendwie 100 und x Staaten, was weiß ich, wie viel sind das, 150, 160, einigen sich auf etwas und jeder bringt seine Anliegen mit. Und am Ende ist was ganz Verwässertes da. Man hat drei Säulen und irgendwie ist, also die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, enthalten ja nicht nur Klimaneutralität, sondern auch Wirtschaftswachstum. Das steht da drin, Wirtschaftswachstum, das ist ein Nachhaltigkeitsziel. Und dann kam eben die Klimabewegung ja eigentlich 5 Jahre später, 6 Jahre später und hat das dann das Ganze, dieses total komplizierte Puzzle mit so vielen Teilen, die auch teilweise in sich widersprüchlich sind und sein müssen, sonst hätte man sich nicht darauf einigen können als Kompromiss, hat das dann auf dieses eine Klimaziele, CO2-Äquivalente eigentlich fast ganz runtergebrochen. Dann war nur noch das wichtig, ne? Und das, man hatte schon so Gespräche, fast so Flugscham, wenn man mal geflogen ist, musste man fast das so, ach Gott, ja, darf ich dem das sagen? Und so, ja Gott, ich bin halt mal geflogen. Aber, und das ist jetzt dann 5 Jahre später, ich habe ja viel mit Studierenden zu tun oder so, oder auch irgendwie Kinder, und man spricht halt mit Leuten auf der Straße, irgendwie ist das wie weg, von heute auf morgen wieder. Es gibt keinen Flugscham mehr.
Es als wäre es Mode.
Nee, jetzt Seychellen wieder und Thailand und alles. Und das ist irgendwie, es hat sich total verändert, weil wahrscheinlich diese Umsetzungsdynamik, da gab es keinen Pfad, der realistisch hätte funktioniert. Ganz einfach. Ne? Es musste nur eine Wirtschaftskrise kommen, eine tiefe Unsicherheit durch Krieg, Ukraine-Krieg, durch die Wahl in den USA, die Leute so verunsichert hat, dass man irgendwie wieder in frühere Muster zurückgeht, das fast als Sicherheit, als Halt, Rückkehr ins Gewohnte, ins Sicherheit geben.
Für mein altes Leben zurück.
So ist es, ja, genau.
Ja. Ich glaube und auch.
Wenn ich das sagen darf, es gibt ja mit dem FCKW, das hat irgendwie dann eben, das war regulierbar. Nach 4 Jahren Ampelregierung, ich bin viel hier so ein bisschen im Umkreis, im ländlichen Raum, ist, man muss ja nur 50 Kilometer von Frankfurt wegfahren, dann hat man eben Orte, wo es im Moment technisch keine Alternative zur Ölheizung wirklich gibt, außer man rüstet nach mit Wärmepumpe, die kostet 50.000 Euro und das haben die Leute nicht alle eben auf dem Konto, schon gar nicht, wenn der Arbeitsplatz gefährdet ist. Und zudem wissen sie auch nicht so wirklich genau, ob im Winter der Strommix so wirklich CO2-neutral ist. Das sind ja alles Zukunftsvision gewesen, das könnte mal so sein. Und es geht in die Richtung, aber es ist dumm ist ja gerade niemand, das weiß doch jeder, dass es nicht so ist. Der Winterstrommix ist alles andere als CO2-neutral, hat sich sogar noch verschlechtert in den letzten Jahren. Von daher waren auch wieder viele widersprüchliche Unklarheiten im Raum und viele haben einfach nicht geglaubt, dass das so einfach ist, wie alle so geredet haben, ne? Und haben ihre eigenen Karten im Spiel nicht gesehen, ihre eigene attraktive Zukunft und mit das Gefühl, wirklich mit in diesem Boot zu setzen. Ich denke, daran ist es dann erstmal gescheitert, insofern dann die Nachhaltigkeit auf dieses eine ja sehr wichtige und hochrelevante Thema Klimaschutz und CO2-Neutralität dann verengt wurde. Naja, wir wissen aber überhaupt auch noch nicht, wie es in 5 Jahren sein wird. Kann auch wieder so in die Richtung gehen.
Menschen haben keinen Nachhaltigkeitskompass entwickelt. Also manche schon, ne? Die Fundamentalisten auf jeden Fall. Aber nur den Regularien zu folgen, das ist es eben nicht, ja. Sondern man müsste eben auch in die Lage versetzt werden, selbst und eigenständig und bewusst Entscheidungen zu treffen, sowohl Alltagsentscheidungen, private Entscheidungen, aber eben auch wirtschaftliche Entscheidungen. Kleinere Unternehmen, Handwerksbetriebe, die stehen ja ständig vor Entscheidungen, die auch die Nachhaltigkeit betreffen. Und wenn das nur gesetzlich reguliert wird, und dieser Kompass nicht so ins kollektive Bewusstsein eingegangen ist, wie sollen diese Entscheidungen getroffen werden? Was sollen wir tun?
Ja, und sie müssen mit Unsicherheit von Zukunft umgehen können. Ambiguitätstoleranz, wie man so sagen würde, oder? Also irgendwie, es ist schon okay, wenn man Ziele hat, die in der Zukunft, aber die man muss nicht sich ganz adäquat verhalten. Das ist ja nicht so wie so eine Norm, wie irgendwie, du sollst nicht lügen oder so. Oder das ist ja auch, schafft man ja auch schon nicht im Leben, aber du sollst nicht fliegen, du sollst nicht Auto fahren, hat eben nicht funktioniert. Und dass man sagt, es ist trotzdem ein gutes Ziel, obwohl es im Moment noch nicht so funktioniert, das kann man vielleicht von ganz allen Menschen nicht erwarten. Es ist dann,
ist aber auch eine andere Ebene. Ja. Du sollst nicht fliegen, ist eine konkrete Handlung. Ja, und nichts Übergeordnetes. Ja, du sollst Vater und Mutter ehren. Oh Gott, ich bin ja bibelfest, ja. Du sollst Vater und Mutter ehren, das ist was Übergeordnetes, ist eine moralische Kategorie.
Viel schwieriger als nicht zu fliegen natürlich eigentlich.
Ja. Eigentlich ja, aber trotzdem nach der kann man viele, hat man eine größere Elastizität in der Handlung.
Hm. Naja, die Lebenswirklichkeit ist so, wie die Lebenswirklichkeit in der modernen Gesellschaft ist. Der eine hat seine Familie in Peru und der andere in China und der dritte in Oberbayern und einer in Dänemark. Und dann ist halt Familienfest und dann fährt man dahin und dann ist manchmal auch nur 2 Tage Resturlaub und dann fliegt man halt. Ich meine, das ist das unsere Lebenswirklichkeit. Und ich glaube, um diese Klimaziele aushalten zu können und noch als positiv empfinden zu können, muss ein Mensch schon so ein bisschen widerspruchstolerant sein. Ne? Und irgendwie an der Stelle gab es auch so eine Sollbruchstelle, würde ich annehmen. Und der innere Kompass, der ist vielleicht sogar bei denen zerbrochen, teilweise, die den auch hatten. Darf ich ein Beispiel erzählen?
Ja.
Ich habe mit Interviews gemacht mit Lehmbau, Unternehmern oder Herstellern von Lehmbaustoffen oder Lehmbauarchitekten. Es gibt ja ganz dolle irgendwie Rauch in der Schweiz oder auch viele andere. Lehmbau boomt auch so ein bisschen gerade in der Nische, auch nach wie vor und auch, denke ich, in Zukunft. Es ist ein sehr attraktiver Baustoff. Und da gibt es jetzt so die erste Generation, die sind ganz ökologisch gestrickt. Die wollen den Lehm so als Stampflehm, auch handwerklich, auch ein bisschen porös, auch so ein bisschen, dass man selbst dran repariert, in Bezug bleibt zu dem Baustoff. Und das ist eigentlich die Idee, wie sie seit den 1990er Jahren, 80er Jahren, so die erste Generation des ökologischen Lehmbaus. Jetzt kommen die Unternehmen, die Konzerne ins Spiel, also so größere Baustoffhersteller, die wollen jetzt eben auch Lehm, Decken und Gusslehm und regendichte Fassaden und sowas. Und was muss man tun? Man muss diesen Lehm industrialisieren, man muss ihn mit Additiven anreichern, man muss es skalieren. Und im Grunde ist da schon so ein Konflikt ablesbar. Das eine ist eine ganz kulturelle, ästhetische, haptische Bezug zu diesem Baustoff. Und das andere ist der Ansatz, möglichst CO2-neutral zu werden. Wir setzen Beton durch Lehm, dann tun wir ein paar Promille Additiv rein und gut, dann hat er zwar ein bisschen Eigenschaften verloren. Vor allem geht es aber da um so eine Art Ethos des Handwerklichen, des Selberbauen, eines emotional irgendwie haptischen Zugangs zum Baustoff. Und das ist ein bisschen breiterer Ansatz als jetzt diese reine CO2-Verminderung. Und die beiden Welten in dieser kleinen Mini-Welt, die crashen gerade zusammen, die reden gar nicht mehr miteinander. Es ist ja so solche Dinge erlebt man halt im großen Feld der Nachhaltigkeit.
Und auch vielleicht ein ganz guter Moment, auf den Podcast mit dem Martin Haas zu verweisen.
Ja, du warst so schneller als ich, das wollte ja, ich auch gerade machen.
Auch grad, der ja das Alnatura-Gebäude auch mit einer Lehmfassade gebaut hat, mit dem wir auch einen Podcast gemacht haben. Wie kriegt man es denn jetzt hin, Jan? Also wenn wir jetzt mal sagen, das hört sich ja nach Dilemma an und eigentlich sind wir als Menschen, ne, müssen wir diesen Konflikt aushalten, eigentlich brauchen wir diesen langfristigen Horizont oder auch diese Toleranz. Wo fallen dir Beispiele ein, wo es geglückt hat und wie kann man es denn schaffen? Also da eine positive Ausrichtung auf dieses Thema zu bekommen.
Alnatura ist ein schönes Beispiel. Die haben schon so viele Besucher von Architekturschulen und Universitäten, dass die gar nicht mehr reinlassen. Wir waren neulich da mit einer Gruppe aus Biberach aus dem Masterstudiengang Ressourcenschonende Architektur und haben gar keine Führung bekommen. Ne? Und diese Beispiele strahlen natürlich irgendwie voll irgendwie raus und finden total viel Nachahmer oder Begeisterung. Von daher kann man, glaube ich, viele, viele gute Geschichten finden, wo auf so einer Praxisebene dann die Nachhaltigkeit super lebendig ist. Und du fragst, wie es jetzt gelingen kann, wie es eine gute Wendung wieder findet in die Zukunft sozusagen. Erstens würde ich sagen, ein Pragmatismus, dass man jetzt mal zur Kenntnis nimmt angesichts der Weltlage, die sich niemand so hätte vorgestellt vor 8, 9, 10 Jahren, wie es jetzt ist. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Wir können nicht die Zukunft planen. Wir können nicht wissen, wie es 2050 ist. Man kann sich Ziele setzen, die kann man erreichen oder auch eben nicht. Die kann man auch verschieben. Aber so dieses aus langer Sicherheit und relativ konstanter Entwicklung in Richtung Liberalisierung, Modernisierung, der Westen als das Erfolgsmodell. So waren wir gewohnt, das immer wahrzunehmen, ne? Und dass es eben Zukunft offen ist, finde ich an sich erstmal nicht verkehrt. Wir haben vielleicht einen pragmatischeren Umgang damit. Es kann in mancher Hinsicht nachhaltigere Wirtschaftsweisen gehen, in mancherlei Hinsicht. Es gibt viele Widersprüche und das war nie anders gemeint. Also es war nie anders gemeint, dieses Konzept. Widersprüche innerhalb der Nachhaltigkeit. Zum Beispiel sind wir super nachhaltig geworden durch die Wärmedämmung der letzten 30 Jahre, durch die Gebäudeenergiegesetze, 40 oder über 40% weniger CO2-Emissionen im Gebäudebetrieb. Das ist doch eine super Erfolgsgeschichte. Aber die bringt natürlich auch wieder Probleme andererseits, ästhetischer Art, was die Langlebigkeit dieser Fassadendämmstoffe angeht. Und ich glaube, das ist gar nicht schlimm. Man muss gar nicht sagen, da ist jetzt irgendwas gescheitert oder irgendwie der Zug ist vor die Wand gefahren oder irgendwie, wie sagt man, die Redensart, also der Karren ist umgekippt und alles ist kaputt. Nee, ich glaube, wir werden pragmatischer damit umgehen und das Scheitern und die Widersprüche und die Dilemmata auch mal besser einfach aussprechen und benennen können. Wenn das so alles so einseitig und alle wollen, dieser Hype war ja auch ein Stück weit schrecklich, weil man gar nicht mehr irgendwie wenn und aber oder vielleicht doch nicht sagen durfte.
Du hast gerade eine Dimension genannt, die in der Nachhaltigkeit wenig beachtet wird. Es wird ja immer an die Funktion von nachhaltigen Lösungen gedacht, aber eben hast du gesagt, die in den Gebäuden auch ästhetische Probleme mit sich bringen. Wie sieht's denn damit aus? Das ist irgendwie eine Sache, die streng betrachtet auf keinen Fall berücksichtigt werden darf. Hauptsache es ist nachhaltig, egal wie es aussieht. Gibt's denn da auch irgendwie Bewegung?
Na, das wäre ja schön. Dann wäre doch die ganze Geschichte besonders in einem erfreulichen Momentum gerade. Ich weiß es nicht. Also ich finde die Ästhetik ja mit das Wichtigste, fast für mich das Wichtigste, wenn man zum Beispiel über die Architektur spricht. Denn die Ästhetik ist mit der Langlebigkeit vermutlich eng verbunden. Wir sitzen zum Beispiel hier in einem 90 Jahre alten Gebäude, oder? Wie alt ist das Gebäude? Und es hat gewisse.
Kommt hin.
Es ist interessant. Es ist ein Zeuge der Zeit. Es hat sich weiterentwickelt. Es sieht jetzt drinnen ganz anders aus, als man es draußen vermuten würde. Darum geht es ja auch. Aber es ist Ästhetik. Es klingt sehr ein bisschen abgehoben fast oder so. Was soll das sein? Also, es geht um die Wahrnehmung eines Raumes. Ist der interessant? Ist der einzigartig, ist der originell, ist der besonders, bleibe ich da irgendwo hängen, gibt es Anknüpfungspunkte, hätte ich Lust mit der Bausubstanz weiter zu arbeiten, würde ich das gern kaufen, würde ich das gern mieten, würde ich da gern einziehen und das ist, denke ich, ein ganz großes Problem, dass wir so schlüsselfertiges Bauen oder so, das muss alles schnell gehen und diese Prozess- und Projektierungslogik, ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße zu sehr, aber wenn es so ist, ist es eben so, dass dadurch ästhetische Qualitäten im Sinne von diesen ganz einfachen Wahrnehmungen der Qualität eines Ortes, dass die verloren gehen und da hilft die Nachhaltigkeit so, wie sie eben zertifiziert wird, wie sie bewertet wird, hilft da überhaupt nicht weiter, ist fast eher ein Problem, dass es noch mehr dieses einfache ästhetische Wahrnehmen in so eine Irrelevanz fast in der Praxis oder in der Planung oder in den Expertenwelten irgendwie reindrängt. Und das von daher finde ich die Frage total, total gut und würde mir wünschen, dass dieser Zusammenhang wieder stärker in den Blick gerät, gerade was langlebige genutzte Güter oder auch vor allem Bauwerke angeht. Wir wissen ja, fast 40% der CO2-Emissionen hängen ja in diesem Bereich Gebäude, Bau, Gebäudebetrieb.
Es gibt Zahlen, die es sogar noch viel höher einschätzen, ja. Ja, und wenn die Gebäude vor allen Dingen, also Industrie- und Bürogebäude, nur auf 10 Jahre hin geplant werden, nach 10 Jahren müssen sie amortisiert sein und dann zieht man aus und nach uns die Sintflut, dann ist das schon bitter, ja, bitter gedacht in Sachen Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite haben wir halt diese, wie sagt man immer in den Medien, die schnelllebige Zeit. Ich nenne es die VUCA-World, die so sehr sich verändert und man kann sie nicht einschätzen. Wir können im Grunde genommen ja gar keine Zyklen wirklich denken, ja. Jetzt haben wir lauter Städte mit Bürogebäuden, eins neben dem anderen. Und jetzt merken wir, dass sich die Arbeit stark verändert wird, dass wir aber einen unheimlichen Bedarf an Wohnraum haben. Kriegen wir das irgendwie zusammen? Wir müssen ja ständig auch neue Probleme lösen, ja. Und da hilft uns übrigens Nachhaltigkeit. Wir haben, Eva, wir waren mal bei einer Baustellenbesichtigung, erinnerst du dich, für diesen Holzhybridbau? Ja. Und die haben intelligenterweise schon mitgedacht, dass unter Umständen die Nutzung mal ganz anders sein wird und dass man die Wände neu setzen muss, um das jetzt mal einfach auszudrücken. Das ist bei der Errichtung des Skelettes schon mitbedacht worden, ja. Also die Kurzlebigkeit, die Schnelllebigkeit und die Veränderung wurde mitgedacht. Und da frage ich mich, wie das so also einer Nachhaltigkeit auch entgegensteht. Ja, Nachhaltigkeit plant ja immer in längeren Zyklen.
Ja, also Nachhaltigkeit, wie wir uns das sinnvollerweise vorstellen würden, plant in längeren Zyklen. Ja, das ist so. Und von daher sind, glaube ich, die Architekturausbildung, also wie gesagt, an der Hochschule, an der ich arbeite, in Biberach, ist der ganze Masterstudiengang nur noch auf Ressourcenschonung umgestellt. Und das ist was sehr Interessantes. Übrigens heißt es nicht nachhaltige Architektur, sondern ressourcenschonende Architektur. Das ist ein viel offenerer Begriff, der ist auch noch nicht so von der Regulatorik und von der ganzen langen Begriffsgeschichte noch nicht so okkupiert irgendwie. Viel freier finde ich das, gefällt mir eigentlich besser. Denn Ressourcenschonung ist natürlich das Megathema der Gegenwart und der Zukunft. Wir haben Ressourcen, wo die urbane Mine schon mehr enthält, als unterirdisch in der terrestrischen Mine so vermutet wird. Kupfer zum Beispiel, ne? Da ist natürlich Europa mit seinen 150 Jahre alten Industriezentren und Städten auch wirklich eine große Rohstoffquelle. Und wenn wir Gebäude so denken, dass Grundrisse flexibel sind, dass die langlebig sein können, was die Nutzungsarten angeht, aber eben auch die auch die Ästhetik, dann ist der Wind noch in den richtigen Segeln und es gibt eine Menge sehr, sehr interessanter Beispiele aus der gegenwärtigen Architektur.
Ich würde gerne wir kommen gleich nochmal zur Ästhetik zurück, aber mir ist noch so ein Thema, mit dem, was mir immer durch den Kopf geht. Ich habe so das Gefühl, also wir sind ja in einer unglaublichen Technikbegeisterung auch jetzt, also AI, klar, in aller Munde. Und ich habe so das Gefühl, man hat die Hoffnung, dass das schon das richten wird. Also es gab ja auch große CEOs von Technikunternehmen oder IT-Unternehmen, die durchaus sich auch in der Nachhaltigkeit engagiert haben, die sich ja jetzt nicht mehr wirklich da engagieren. Und wo man den Eindruck hat, naja, da wird dann irgendwas gefunden, wo man das CO2 bindet und dann irgendwo in der Nordhalbkugel in die Erde gräbt und damit ist es dann irgendwie erledigt. Ne? Das ist was, da würde ich gerne mal nochmal so deinen Blick drauf haben. Das wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Also
ich hoffe manchmal, dass es so ist, aber vielleicht sind es auch ganz schöne Märchen. Im Moment sind die Kosten ja noch viel zu hoch dafür, dass das mit dem CO2-Vergraben so wirklich realistisch erscheint. Aber interessanter finde ich gerade auch nochmal der Blick nach USA, denn wir haben da im Grunde eine ganz stark von liberal-progressiven Ideen, von Gender und so weiter und in diesem Kontext auch Sustainability erlebt. Und genau dieselben Leute, die in ihren Konzernen das ganz groß propagiert haben, sind so von heute auf morgen haben den U-Turn gemacht, eben aus reinem Opportunismus. Und jetzt ist Nachhaltigkeit gerade was man nicht mehr gefördert bekommt, wenn man Professor ist in den USA. Ne? Also Klimaschutz oder Klimawandel, das sind so die Buzzwords, da fliegt man raus aus den staatlichen Förderprogrammen. Ich habe ja auch solche Kollegen kürzlich gesprochen auf einer Konferenz in Zürich, denen es so ergangen ist. Zugleich gibt es Al Gore und gibt es die ganzen Philanthropen, die im Grunde auch noch dann einspringen und die mit ihren Milliarden diese Forschung am Leben halten. Von daher ist es ambivalent. Man weiß nicht genau, wie die Geschichte ausgeht. Und diese Tech-Euphorie, das ist sozusagen das, was dann in die Lücke reinspringt. wenn man sich der Mager und diesen Bewegungen angeschlossen hat, dann bleibt eben noch die Technologie, aber in meinen Augen ist es ein bisschen so wie ein Lückenfüller. Es ist natürlich extrem anschlussfähig, eigentlich auch jetzt an die junge Generation, die sehr technikaffin wieder ist.
Die werden sich noch freuen.
Ja, das ist wie in so Wellenbewegungen. Es gibt irgendwie die eine Generation, die kritisiert das. Es gab so tolle Bücher in den 60er, 70er Jahren, die Technokratie, die technologische Gesellschaft, Jacques Ellul, Ivan Illich, den ich irgendwie, dachte ich, lächerlich fand früher, aber da kannte ich ihn gar nicht gut. Der hat, als er jung war, ein bisschen lächerliche Pamphlete geschrieben und tolle, wunderbare Bücher später über die Technokratie, im Grunde wie Freiheitsspielräume und Freiheitskorridore uns Menschen verloren gehen durch Standardisierung, durch technische, mechanische Handlungslogiken. Das ist ja genau sowas wie Problemlösung. Ein Problem, eine Lösung. Und dann hat man immer gesagt, ja, das Problem ist der CO2-Ausstoß, die Lösung ist Sustainability. Und dann von heute auf morgen glaubt niemand mehr dran. Dann ist die Lösung CCR und Grenzen dicht machen. Ne? Und irgendwie sind das beides zwei Seiten einer Medaille, einer ziemlich einseitigen, so mechanischen Denkweise von Problem und Lösung. Nicht von Komplexität und Ambiguität jetzt ist aus Silicon Valley ist Texas geworden. Und die Frage, wo die roten Linien sind, also die roten Fäden, die Kontinuitäten und wie sowas kommen kann, ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt, da bin ich auch gar nicht Experte dafür, finde es wahnsinnig spannend zu beobachten.
Ich glaube auch, dass wir den Begriff der Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen nicht ersetzen können. Also wenn man jetzt dieses Wort meiden könnte und ein besseres hätte, eins, was mehr sexy und moderner ist, dann würde ich es gerne verwenden. Aber wie man im Bauen von Ressourcen schon sprechen kann, kann man das ja nicht überall anwenden. Also eine nachhaltige Kommunikation hat eine gewisse ethische Grundlage. Und da gehören bestimmte Sachen dazu, wie dialogisches, transparentes Kommunizieren, wo man immer den anderen auch nicht betuppt, ja. Also solche Sachen, da gibt es einfach für das Gesamtkonzept keinen anderen Begriff. Mich interessiert aber, du hast das Wort Ästhetik jetzt ein paar Mal verwendet. Gibt es denn eine Nachhaltigkeits- oder auch ressourcenschonende Ästhetik, die man irgendwie beschreiben kann? Oder wie kann man sagen, dass, also wenn Holz verwendet wird, ich war gestern im Konferenzzentrum in Main-Kinzig-Kreis, das sah nachhaltig aus, das war so ein Holzbau, der sah auch so ein bisschen anthroposophisch aus und man hatte so das Gefühl, das ist ein nachhaltiges Gebäude und ich saß da, hab mir das angeguckt und dachte, nur weil die hier offene Holzbalken haben, wieso soll das nachhaltig sein? Ja, also ich bin sozusagen, der ist einer Pseudo-Ästhetik, vielleicht auch wirklich eine Ästhetik aufgesessen. Kannst du das beschreiben irgendwie, das Thema näher?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich habe natürlich so ein Gefühl dafür, was eine nachhaltige Architektur ausmacht. Amala Wündrich ist ein Künstler, der spricht so ganz einfach und hat gesagt, wenn man das Gefühl hat, da hat sich jemand was dabei gedacht, das ist schön. Wenn man das Gefühl hat, da hat sich jemand was da, und er hat von einer Rampe gesprochen, die irgendwie besonders hübsch war, so eine Rampe, die hochführt zum Eingang eines Gebäudes, oder er hat auch von Geländern gesprochen, die waren so ein bisschen geschmiedet und irgendwie interessant geformt und das macht ihm Freude. Da hat man das Gefühl, das finde ich eine wunderbare Definition von nachhaltiger Architektur, weil die sehr offen ist. Die hängt nicht an einem, nicht am alten Bauernhaus oder nicht an irgendwas. Da ist im Grunde, da kann jedes Material mit rein und jede Farbe und die Farbe und jede Form. Wündrich, ich glaube Philipp Ramala Wündrich. Müsste er heißen. Und ich persönlich habe natürlich auch eine starke Affinität auch schon zu den historischen Bauformen, die uns, also ja, irgendwie Fachwerk ist ja ein großes Thema auch in Frankfurt mit der Altstadt und sowas, wo man jetzt so eine Fachwerk-Optik wieder, aber de facto hat man mit Stahlbeton gebaut und die alten Altstadthäuser imitiert.
It's fake.
Ja, viele fanden das schrecklich. Ich denke, die Leute nutzen es sehr dankbar. Also es ist immer sehr belebt in diesen Gassen. Und was ich dazu sagen würde, ist, wenn man das Gefühl hat bei einem Haus, da ist eine andere Form von Zeitdimension sichtbar, fühlbar, spürbar in der Planung. Das ist nicht innerhalb von 3 Monaten projektiert und gebaut, sondern da haben vielleicht Leute mal ein paar Jahre länger drüber nachgedacht an der Stelle, was, also das ist ja bei den alten, bei den Fachwerkhäusern ein 250 Jahre langer Prozess von Erneuerung, Ausbau, Abbruch, Rückbau, andere Materialien, andere Farben, und irgendwie ist es, glaube ich, das, was man spürt, wenn man so ein historisches Gebäude als schön empfindet.
Die Anthroposophen, die haben ja einen eigenen Stil entwickelt, ja, der auch nah bei Nachhaltigkeit ist. Naturmaterialien, immer diese Kreide und diese Pigmente, die irgendwo eingerührt werden, viel Holz und so. Ich würde mich dafür interessieren, wie denn, ob es bei der Nachhaltigkeit auch so eine Dimension gibt, wo man sagen kann, okay, so muss es sich anfühlen, so muss es aussehen. Vielleicht hat es tatsächlich mehr mit Gefühl zu tun, oder? Freude ist ja ein starkes Gefühl.
Mhm. Ich habe auch schon anthroposophische, also auch die sind, die haben kein Abonnement auf Freude und Humor, aber es gibt solche und solche, und natürlich ist das Goetheanum in Dornach ein Traum von Betonarchitektur, wegen der runden Formen, wegen der interessanten Winkel und Wege, wegen der Farben. Das hat, Kitsch. Da ist ja Goethe schon, glaube ich, das Vorbild der Anthroposophie und der Wirkung der Farben. Aber ich denke auch diese Grobporigkeit von Materialien, dass es nicht alles so glatt ist, dass es ein bisschen so altert schön, und die Zeitlichkeit, alles das spielt mit rein. Ich würde aber gar nicht sagen, ich bin kein Experte dafür, überhaupt gar nicht, aber das ist bestimmt, ich habe auch schon Waldorfschulen gesehen, die sich ziemlich rational und kühl und so wie der 30. Abguss desselben, also das muss, da gibt es keine Garantie aufgelegen, nur wenn man gewisse Formen imitiert oder so. Aber das Goetheanum ist natürlich schon ein ganz besonderer Ort der architektonischen Moderne, oder?
Ein Stil ist ja auch etwas Oberflächliches und geht nicht wirklich tief.
Hm. Ja. Ich habe auch überlegt, bei mir sind das, also, und ich bin, ich gehe auch oft mit einem Gefühl in den Raum. Es ist schon so, wenn du viel Naturmaterialien erlebst und auch Pflanzen zum Beispiel erlebst oder auch Blicke nach Außenbeziehungen hast, wo du Pflanzen siehst oder Natur siehst, dass du dich natürlich automatisch irgendwie wohler fühlst, als wenn du in einem Raum bist, der so nicht ist und wo du ganz viel Metall vielleicht hast wahrscheinlich ist das in uns drin, Rosa, oder? Also als Menschen, dass wir uns in so einer Umgebung.
Ich glaube, unsere Wahrnehmung und unsere Beziehung zu Gebäuden ist so viel, also überhaupt zur Umwelt, ist so viel komplexer, als wir uns das vorstellen können. Wir sind als Menschen ja intern vernetzt. Auf uns wirken ganz schnell ganz viele Eindrücke, ja. Ob es Geräusche sind, ob es Licht ist, ob es Gerüche sind, über die wir uns oft nicht bewusst sind, ob es ein Gefühl von Temperatur ist. Ja, wir spüren ganz viel. Wir sind ja irgendwie auch noch Tiere, ja, und sind ganz komplett verdrahtet in unserem Körper. Und ich glaube, das lässt sich gar nicht so richtig fassen. Aber, und viele haben auch nicht so einen Zugang dazu, manche mehr, manche weniger. Also ich kenne Menschen, die sagen, sie können nicht in den Raum gehen, wo viele technische Geräte sind, ja, weil sie das spüren. Bin mal auch mit jemandem dann näher ins Gespräch gekommen, das war jemand, der gefoltert wurde. Der hat genau gespürt, ob in einem Raum ein Computer ist, der ist an der Tür stehen geblieben, ja, weil er die Elektrizität gespürt hat. So, das lässt sich ja alles nicht von der Hand weisen, dass wir da, dass wir A, nicht einheitlich sind und dass wir nicht zu allem bewussten Zugang haben, ja. Aber ich vermute, das ist aber nur eine These, dass bei einer wirklich nachhaltigen Bauweise, die alle Aspekte des Menschen anspricht und eben nicht nur ressourcenschonend ist, dass wir das auch spüren, dass wir das merken.
Das würde ich auch annehmen, aber dass wir es. Die Frage, wer ist dieses Wir, ist diese Sensibilität, die muss man wahrscheinlich irgendwie auch pflegen, entwickeln, lernen, zur Sprache zu bringen, zu artikulieren. Das ist jetzt nicht jedem 16-Jährigen oder 18-Jährigen irgendwie gerade mitgegeben. Vielleicht den Kindern schon noch, und dann geht es irgendwo verloren. Also Vielleicht geht es auch gerade in der Akademisierung verloren, wenn ich mir überlege, dieses Studium der Ökonomie, was ich zum Beispiel gemacht habe, da wird man ja fast, es ist ja fast wie eine Gehirnwäsche. Also man ist ja ein Rationalist, auch, es ist gar nicht, ich will gar nichts gegen das Studium oder wenn man dann so gewisse Rationalitäten verabsolutiert und anderes abwertet, das ist ja dann schon ein bisschen problematisch. Und ich beobachte das ganz stark zwischen, wenn wir über Bau und Architektur sprechen, gibt es ja die Ingenieure und die Architektinnen und Ingenieurinnen und so, und die beiden können sich nicht leiden, und das ist ja auch alles hochinteressant. Die einen stehen für den Kopf und die andere für die Sinnlichkeit. Und ist das nicht schrecklich und irgendwie auch absurd, dass diese professionellen Welten so auseinander driften und dann kleine Kriege gegeneinander führen? Denn eigentlich sind wir ja Menschen miteinander. Und das würde ich schon sagen, dass dieses einfache, naive Raumempfinden ist überhaupt nichts Exklusives für irgendeine ausgebildete oder professionelle Kaste, die irgendein Studium gemacht hat, sondern das ist, glaube ich, wirklich gerade jedem, also im Prinzip mitgegeben, und es ist dann öfter so, dass es überdeckt wird.
Ja, oder auch nicht zugänglich ist. Ich glaube, dass die Sachen wirken und dass Menschen spüren, auch wenn sie es nicht benennen können oder nicht wissen. Also ich habe einen professionellen Blick. Immer wenn ich irgendwo war, kann ich hinterher sagen, wie es Licht war. Und was für eine Beleuchtung war. Andere spüren trotzdem, wie das Licht ist, auch wenn sie es gar nicht benennen können. Ja?
Aber es ist dann geradezu peinlich, in manchen Situationen das auszusprechen. Ich glaube, darum geht es. Ne? Nicht jedem, nicht immer. Aber ich habe auch schon Bauunternehmer oder Groß- oder Generalunternehmer einmal gesprochen, die große Bauprojekte machen und die dann aber sagen, und dann gibt es auch vielleicht DGNB, Platin und Gold, und das ist auch alles zertifiziert und sind die tollsten in der Nachhaltigkeit, aber am Ende sagen sie, also ich wohne irgendwie im Fachwerkhaus in der Pfalz. Ich würde da nicht wohnen wollen. Und das ist ja schon eine interessante Beobachtung. Kennt ihr wahrscheinlich auch solche Fälle, oder?
Ja, absolut.
Kennen wir alle, ne?
Ja. Ja.
Das heißt, ich als Mensch und ich als professioneller Experte oder Akteur für irgendeine Gewerbe oder wenn das so auseinander diffundiert, aber das lässt sich auch gar nicht heilen. Das sind, glaube ich, alles Symptome einer modernen Gesellschaft, einer technisierten Gesellschaft. Die wollen wir im Grunde nicht zurückdrehen, können wir auch gar nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir solche Gespräche führen wie heute. Aber man kann das nicht auflösen, man kann das nicht ganz lösen, das Problem. Ja.
Nee, aber man kann schon überlegen, wohin es uns jetzt führt. Wir können ja Visionen entwerfen. Wie sollte es in Zukunft sein? Wir können ja Modelle mal denken.
Unbedingt, zumindest ja. Wir drei und andere, und man kann was draus entwickeln. Deswegen, also das, nur das Reden alleine ist es auch nicht. Natürlich, man muss dann auch handeln. Aber es wird die Welt nicht ganz ändern. Also wir haben im Grunde zum Beispiel diese Wohnungsnot, die Urbanisierung, das politische Paradigma, schnell hunderttausende Wohnungen zu bauen, günstig auch zu bauen und so weiter. Also es sind ja verschiedenste Ansprüche auch im Rahmen der Nachhaltigkeit, die so miteinander konkurrieren, und die Ästhetik kann natürlich nicht die große Leitvision sein, aber sie kommt ja völlig unter die Räder der Praxis. Das ist ja eher das Problem.
Ja, es gibt ja auch gar nicht die Ästhetik.
Gibt es gar nicht, genau. Ja.
Und was ist denn die Ästhetik, die positive Ästhetik, die nachhaltige?
Ja, im Grunde, dass der Mensch selbst mitentscheiden kann, wie er seine Wohnumfeld gestaltet. Es gibt den britischen, sehr berühmten Autor, Doug Sanders hätte ich jetzt gesagt, aber vielleicht habe ich mich gerade im Namen getäuscht. Vor 10, 15 Jahren ein Berater, der viele Städte, auch die Stadt Frankfurt, beraten hat im Städtebau in Zeiten von großer Zuwanderung. Und der sagt zum Beispiel, wenn man selbst an der Hausfassade entscheiden darf, die Farbgestaltung weiterbauen im Grunde. Oder es gibt kleine Ladenzeilen, die können belebt werden von Restaurants und so weiter. Das ist dann die lebendige Stadt, wie bei Jane Jacobs irgendwie schon in den 60er Jahren, statt die große geplante Zeile. Ne? Also aktiv werden, selbst mitgestalten dürfen, auch in den Vierteln, wo es AGB-Wohnungen gibt, wo es sozial geforderte Wohnungen gibt, und nicht nur für die ganz Reichen, die schön an ihrem Haus am Züricher See basteln dürfen. Ne? Und das löst es ja auch nicht. Also so, diese Selbstwirksamkeit, vielleicht auch Gesprächsplattformen, darüber, denn manche, das ist sicher auch eine Machtasymmetrie, sind einfach überfordert, wenn der Bau, wenn der Bauunternehmer was empfiehlt oder der Handwerker, der mit seinen Baustoffherstellern irgendwie kooperiert, der macht eine Empfehlung und da was zu entgegnen, zu sagen, ich möchte doch lieber die Holzplatte oder den Lehmbaustoff als die Rigips oder Massiv oder wie auch immer Wand, das ist natürlich auch eine schwierig, ne? für Menschen, die nicht vom Fach sind. Also eigentlich, es geht auch um Machtasymmetrien. Also es ist ein komplexes Themenfeld, man kann aber vieles tun. Also ja, diese Selbstwirksamkeit ist ein Punkt, denke ich.
Aha. Finde ich total interessant, weil es enthält für mich, dass man Menschen Handlungsoptionen geben soll und nicht über Vorschrift steuern soll. Also es ist ja was anderes. Also jemandem eine Handlungsoption zu geben und zu sagen, und ich finde, ne, da gibt es ja ganz viele Beispiele im Alltag. Post fällt mir jetzt gerade ein, da kann man irgendwie auswählen, ne, wenn das Paket länger und nachhaltiger, dann kostet es vielleicht ein bisschen mehr oder es dauert länger, bis es ankommt. Und das wählen ja viele Menschen. Also diese Handlungsoption wird ja gewählt. So, aber diese Vorschriften, die mag man, glaube ich, nicht so gerne. Und das haben wir halt einfach viel erfahren jetzt in den letzten Jahren, ne? Dass alles über Vorschriften gesteuert wird.
Besser, ja, könnte ich es nicht sagen. Also das würde ich genauso, aber auch wenn wir eine ganz freie Welt haben, gelingt das, was wir vielleicht so intuitiv unter ästhetischem oder erfreulicher Architektur sehen würden, nicht allen. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Es kann auch die extra giftgrüne Fassade mit dem extra zehnten unnötigen Balkon und einer völlig ruinierten Fassade eines Zweifamilienhauses beispielsweise. Man sieht ja genug Beispiele auch dafür. Nicht nur die Bauwirtschaft, die Profis versemmeln es, auch die Menschen. Das ist ja der andere Teil der
Medaille. Stell dir vor, wie der Hip-Hopper sein kleines Häuschen gestaltet. Ja, in Neonrosa mit lauter Graffiti vorne drin.
Und das kann wieder total cool sein. Und das andere, und man kann eigentlich nur situativ und man kann es nicht weder an der Farbe noch an der Form noch an dem Milieu sagen, ist das jetzt gelungen oder nicht oder interessant oder nicht interessant. Und die Freiräume in Kombination mit irgendwie einer Form des Gesprächs über oder denn auch wenn die Freiräume da sind, sind die Machtasymmetrien zwischen Handwerkern, die vielleicht irgendein Produkt empfehlen oder so Rules of Thumb. Ich denke ja mal, eine Rigipswand ist die bessere Lösung weil ich habe das halt so erfahren in den letzten 30 Jahren und meine Peers sagen das auch und der hat es auch so gemacht. Das ist ja soziologisch auch oder sozialpsychologisch auch sehr komplex. Also oft machen die Leute das, was sie kennen, was die Nachbarn machen. Und wenn 25 Fibrock-Fertighäuser stehen, dann bist du nicht der 26., der mal was ganz Verrücktes macht.
So, und wie kommen wir da raus?
Mit einem ganz großen Pragmatismus und mit Mut und das ist das Problem. Wie kommen wir da raus? Vorbilder sind, glaube ich, attraktiv und wir haben oft alle schon erlebt, dass wir aus der Provence zurückfahren oder aus Dänemark aus der Wetterau und irgendwas Schönes gesehen haben und dann denken, ach ja, dass man nachdenklich wird. Ja, das. Und ich denke, aus dieser Nachdenklichkeit, man hört einen Podcast, man liest ein Buch, entwickeln sich dann immer mehr auch so souveräne Menschen, die mit den Freiräumen auch umgehen können. Denn die Freiheit so plump und man kann sie leicht fordern, ne? Und man muss sie dann aber auch sinnvoll füllen. Ja. Also ich habe keine Lösung, aber ich denke, dass wir jetzt so Gespräche wie dieses führen, wird uns nicht weiter wegbringen dafür, dass irgendwo ein schöner Balkon entsteht und nicht ein unterdimensionierter irgendwie. Ich weiß nicht. Also ich tue mich unheimlich schwierig mit solchen Fragen. Vielleicht, was sagt ihr denn? Wie kommen wir denn da raus? Was meint ihr beiden?
Rosa,
denn?
Bei dir bin ich auch sehr gespannt. Aber ich würde sowas sagen wie, natürlich braucht es Rahmen und auch Ziele. Also darüber haben wir ja am Anfang auch drüber gesprochen. Rahmen und Ziele. Aber es braucht nicht diese Regelungswut und es braucht nicht diesen Detailgrad. Also das ist, glaube ich, was es eher kaputt macht. Sondern klar müssen gewisse Werte erreicht werden, aber wie man die erreicht und in welcher Form man die erreicht, da so tief reinzugehen, das ist was, was eher, glaube ich, eine Anti-Haltung hervorrufen wird.
Zum Beispiel könnte man sagen, eine vierköpfige Familie muss bis zum Jahr 2045 einen CO2-Ausstoß des Gebäudes, ihres Wohngebäudes von bis zu X erreichen. Aber wie sie es erreichen, lässt man offen.
Ja.
Denn sonst hat man 280 Quadratmeter Wohnfläche für eine alleinstehende Person und die dämmt die Außenhülle wie verrückt. Ne? Und das ist dann, also die Wege sind oft zu eindimensional vorgegeben. Mhm. Die Stellschraube muss sein, aber es könnte doch auch die Stellschraube sein, ich gehe in ein Cottage, was 75 Quadratmeter hat und die Wände sind 12 Zentimeter dick, aber es gibt schöne Lehmdecken, die halten auch ganz gut die Wärme drin. Und ich komme auf eine bessere Bilanz pro Kopf.
Ja, oder ich reise anders oder ich bewege mich mit meinem Auto anders vor. Also gibt es ja eben auch nicht nur diese eine Dimension vielleicht. Aber Rosa, ich bin gespannt, wie du es...
Wir waren zwischendurch mal bei den 10 Geboten aus irgendeinem Gesprächsunfall heraus angekommen.
Du warst bei den 10
Geboten. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch universeller sein müssen. Das deckt sich ja mit dem, was ihr gerade gesagt habt. Ne? Dass man irgendwie auch die großen Ziele und mit universellere Regeln einfach auch berücksichtigen muss, was Menschen ja in anderen Beziehungen automatisch tun. Und ich glaube, das sollte sich auch in diesem Bereich, sollte man das versuchen, stärker auszuprägen. Und dazu gehört halt eben auch die Einzelentscheidung. Das ist genau das, was du auch gesagt hast. Und was ich auch meine, es ist ein schwieriges Geschäft und man muss Einzelentscheidungen treffen und das große Ganze im Blick behalten. Und dazu gehört nämlich genau sowas. Ich will meinen CO2-Ausstoß reduzieren, habe eine Idee, wie ich das persönlich angehen soll. Es darf nicht alles entindividualisiert werden.
Es darf auch nicht so ein ideologisierter Freiheitsbegriff à la Trump. Das führt uns ja auch nur in den Dschungel zurück. Ja. Das ist es eben auch nicht. Und der Denkmalschutz ist ein ganz schönes Beispiel. Der ist nicht unbedingt beliebt im ländlichen Raum, aber ich finde es super sinnvoll. Ja. Wenn man sich zum Beispiel die Ernst-May-Siedlung in Frankfurt anschaut, da ist noch fast kein Haus in einem erträglichen Zustand, weil jeder irgendeinen Quatsch mit den Fassaden macht und die falsche Farbe wählt und irgendwie die Gartenzwerge. Es passt oft nicht. Das heißt also so eine Mischung von professioneller Überwachung, also auch Zielvorgaben, auch streng, aber Freiräume im Wie des Erreichens. Also ich... So würde ich es sehen.
Ja, und auch vielleicht auch so eine Hierarchie im Sinne von, wir haben ja so viele Ämter, die mitreden, was ja dazu führt, dass gar nichts passiert.
Gar nichts, genau.
Also ich meine, auch vielleicht einfach mal eine sinnvolle Hierarchie, die sagt, ja, man kann mal vielleicht an der Stelle den einen Baum nicht mehr haben, wenn dafür an einer anderen Stelle 6 Bäume gepflanzt werden. Aber nicht so kategorisch immer.
Ja.
Ja. Ja, so würde ich es auch sehen. Also um vielleicht nochmal zum Denkmalschutz zurückzugehen. Als die Ernst-May-Siedlung gebaut wurde in den 20er Jahren, wurde die Gartenanlage vorgeschrieben. Also wie groß ist der Obstbaumanteil, wie groß ist das Gemüsebeet, wie groß ist der Rasen und nicht nur das, sondern auch welche Obstsorte wächst in welchem Garten. Das war eine wunderschöne harmonische Anlage im Ganzen. Und heute ist es noch im Museumsbau so und in keinem anderen Garten. Im einen steht das Trampolin, im anderen ist es gepflastert, im dritten ist der dicke Webergrill und so weiter. Und der Gesamteindruck ist einfach, hat nichts mehr mit der Intention der Bauer zu tun. Und also in gewissen Bereichen würde ich sagen, geht es nicht ohne strenge Vorgaben. Und andererseits muss man vielleicht nicht sagen, die Farbe muss Bordeaux-Rot sein, weil es immer schon Bordeaux-Rot war, so ist der Denkmalschutz oft gestrickt, weil die Urzustand, der vermeintliche, war so, dabei gab es auch vorher schon 3 andere Urzustände oder sowas, aber es ist vielleicht eine Farbe im Spektrum des von Pastellfarben oder von einer gewissen Farbspektrum oder sowas, also Freiräume innerhalb eines regulativen Rahmens zu schaffen.
Und wie entscheidet man?
Wie entscheidet man?
Ja, wie entscheidet man, wann ist es so und wann ist es so? Wann ist die Freiheit, das Trampolin in den Webergrill in den Garten zu stellen? Und wann sollte ich die Geschlossenheit einer wunderschönen Ernst-May-Anlage einhalten? muss es ja Regularien geben. Und dafür meinte ich eben die universellen Begriffe. Man muss wissen, wozu ist es? Was macht Sinn? Hast du vorhin erwähnt als Zitat. Ja, was macht Sinn? Und wann? Dann hast du eben nicht die so engmaschigen Vorgaben. Ja?
Ja, also Ernst May war, und der wird ja jetzt viel wiederentdeckt in diesem Jubiläumsjahr.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank war natürlich nicht gerade libertär, was das angeht. Also die Farben haben so einem irgendwie so einem Spektrum, die er, glaube ich, auf einer Marokko-Reise kennengelernt hat, zu entsprechen gehabt. Das waren so Erdtöne, ein bisschen leuchtend, ne? Das waren die Fassaden, aber auch die Farben im Inneren. Die Gärten, das war strikt vorgegeben. Und die Maßgabe, das Wozu, das Ziel war natürlich ein ästhetisches in diesem Sinne. Ne?
So, und so eine präformierte Ästhetik, keine individuelle,
genau.
Woran das Bauhaus meiner Meinung nach auch gescheitert ist. Mhm. Ja, das absolute Form follows Function hat eben die Individualität nicht berücksichtigt, so wie Menschen das gerne haben möchten. Sie möchten ja auch die Gestaltung als ihre persönliche Gestaltung nutzen, ja, um selbst zu gerinnen in ihrem Äußeren. Ja. Und das hat das ganze Bauhaus nicht zugelassen. Aber ich frage mich, wenn wir sagen, Kennzahlen sind es nicht, Kennzahlen stehen gegenüber was? Kennzahlen versus was? Kennzahl versus?
Kommt auf das Ziel an. Also wenn wir auf Langlebigkeit, glaube ich, dann ist die Ästhetik nicht unwichtig. Wenn wir auf CO2 und auf klimawirksame Emissionen blicken, müssen es natürlich CO2-Preise und CO2-Grenzen sein. Das ist ja klar. Ne? Das ist, sind wie so zwei unterschiedliche Ebenen, auch über die wir gerade sprechen. Ne? Man kann auch nicht anders als das. Ne? Also entweder man sagt, das eine ist jetzt nur noch wichtig und das andere fällt rüber, oder beides ist irgendwie wichtig, aber nebeneinander. Ne? Wie gesagt, also die Wohnfläche pro Kopf ist ja eben ein genauso wichtiger Faktor, de facto wie die Gebäudeaußenhülle. Und mit dieser immer weiteren Senkung der U-Werte, die für Förderung, zum Beispiel im Neubau für diese KfW-Förderung erlaubt sind oder waren, gab es große Erfolge, aber irgendwie ist die Geschichte auch am Ende und sie ist auch ein bisschen eindimensional verlaufen. Ja.
Bei der Maisiedlung will ich noch ganz gern eine Anmerkung. Also solange wir das in abgrenzbaren Bereichen haben, finde ich das okay, dann kann man sich entscheiden, in so eine Siedlung zu ziehen und das auch mitzutragen. Ne? Da sind Menschen, die wahrscheinlich auch, die diese bewusste Entscheidung treffen. Wenn wir jetzt nur noch Maisiedlungen haben und nur noch, dann fände ich es kritisch, ehrlich gesagt, weil dann alles wieder im Detail geregelt ist. Ja? Das würde jetzt mir zuwiderlaufen, ehrlich gesagt.
Ich glaube sowieso, dass wir eine absolute Gegenbewegung zu erwarten haben.
Wogegen?
Ich glaube, die KI, über die jetzt ja alle sprechen, die wird uns bescheren, dass sowohl die Gefühle wichtiger werden, als auch, dass eine größere Wertschätzung des Handwerks kommen wird. So viele standardisierte, sich wiederholende Tätigkeiten werden durch die KI ersetzt werden, aber alles, was individuell, handwerklich, was eine gewisse Geschmeidigkeit und ein situatives Entstehen einer Gestaltung anbelangt, das wird ja keine KI ersetzen. Und ich glaube, das macht den Menschen aus. Und ich glaube, dafür wird es wieder Wertschätzung geben für Empfindungen, für Gefühle, für handwerkliches Arbeiten, für bei sich sein, auch für künstlerische Prozesse, die ich meine, man sagt jetzt, die KI kann auch Kunst. Das stimmt nicht. Die KI kann eventuell kreieren. Das ist aber noch keine Kunst, weil wir haben etwas, was die KI nicht hat. Wir haben ein Unbewusstes. Und wir haben diesen absoluten, wunderbaren, vernetzten Körper. Das ist so schnell nicht einzuholen, ja?
Genau, wir haben den Körper nicht, sagte mal Thomas Fuchs, sondern wir sind unser Körper. Und an diese Gegenbewegung, die würde ich auch erwarten. Also wir haben eigentlich jetzt nach der Technik-Euphorie wird auch wieder die Technik-Aversion kommen. Da wäre ich ziemlich überzeugt, dass es passiert, weil erstens diese Kombination von KI-Technologie und Konzernen und wenigen und diese Machtfragen, die damit verbunden sind, sind ja höchst ambivalent. Und zweitens haben wir, glaube ich, eine Situation, dass die Technologie, die uns die Probleme lösen soll, oft auch gerade dazu noch entwickelt wird, um die Probleme der Technologie irgendwie in den Griff zu bekommen. Siehe Abwehrsysteme gegen Cyberattacken. Ne? Also die Hoffnungen, die mit Technologieentwicklung gerade im Digitalen verbunden sind, sind ja oft, dass wir gerade noch Stabilität, dass der Blackout verhindert wird, dass man irgendwie die Welt am Laufen hält. Aber es sind ja keine positiven, in die Zukunft gerichteten sozialen Themen oder Hoffnungen damit verbunden mehr.
Hoffnung ist ein gutes Wort. Wir hoffen jetzt erstmal auf die Gegenbewegung, würde ich sagen, oder?
Vielleicht hoffen wir noch 2-3 Jahre und dann werden wir sehen, wie sie ist. Und vielleicht wird sie auch ganz schrecklich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine positive Komponente haben wird. Und dann wird ja auch die Nachhaltigkeit natürlich nicht aus der Welt sein, denn unsere Wirtschaft und Lebensweisen sind natürlich nicht nachhaltig. Das wissen wir ja. Bekanntlich alle, naja, wir dürfen es halt, du hast ja viel von den 10 Geboten gesprochen. Die 10 Gebote sind ja nicht dafür gemacht, dass man sie alle immer einhält. Das kann ja gar nicht gelingen, sondern dass man sie vielleicht im Kopf behält, als sicher wäre es eine ganz glückliche und fast paradiesische Welt, wenn wir sie immer einhalten würden. Die Welt ist nicht so, dass das möglich ist und so ist es eben auch mit der Nachhaltigkeit. Also diese Ziele, wenn man das mal so analog
deswegen
sieht.
Deswegen habe ich es ja genannt.
Die sind ja gar nicht, die sind ja alle total gut und sinnvoll sie sind genauso wenig zu schaffen, das einzuhalten wie die 10 Gebote. Und das Sympathische an diesen 10 Geboten ist ja, dass nie irgendjemand behauptet hätte, der Mensch könnte die in jeder Minute immer einhalten.
Deswegen gibt es ja den Beichtstuhl.
Wir können bald Amen sagen.
Der Beichtstuhl der Nachhaltigkeit, wo ist der denn? Bei der DGNB, das ist die Zertifizierung. Nee, die mag ich eben gerade nicht so gern.
Ich denke, das war ein schönes Schlusswort, oder?
Absolut. Hast du ein Zitat dabei, Rosa?
Natürlich. Erstmal sagen wir Amen.
Amen, Amen.
Amen. Ja. Ja, willst du anfangen?
Ja, super gerne. Also ich hatte 2 vorbereitet. Ich werde jetzt auch nur 1 vorlesen, aber ich würde gern trotzdem die Anna Heringer nennen, deren Zitat ich jetzt nicht nennen werde. Das ist nämlich eine Pionierin im Bereich Nachhaltigkeitsarchitektur. Aber ich habe mich jetzt spontan entschieden für Antoine de Saint-Exupéry, ein wunderbarer Schriftsteller, wie ich finde. Und der hat gesagt, ein Zitat, das ihr bestimmt kennen werdet, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuleiten, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
Ich habe was ganz anderes. Von einem objektiven Hermeneuten, von Professor Oevermann, der sich viel mit Ästhetik und mit Wahrnehmung beschäftigt hat. Und ich reiße etwas aus dem Zusammenhang, was bleibt einem anderes übrig bei einem Zitat? Die Handlungseinbettung der müßigen, selbstgenügsamen Wahrnehmung stellt soziologisch gesehen eine notwendige Voraussetzung für die angemessene Rezeption dar.